ARD Crime Time. Der True Crime Podcast. Exklusive Einblicke in spektakuläre Ermittlungen.
Sie hat einfach erzählt, dass sie ihren Mann kennengelernt hat und mir die Foto gezeigt.
Wir befragten auch Leute am Arbeitsort, in der Nachbarschaft, ob sie irgendwas Verdächtiges gesehen hätten oder bemerkt hätten.
Aber es kann eigentlich sein, dass sie verschwunden ist. Hätte ich nicht geglaubt, dass sie würde weggehen ohne Sohn.
Es gab also Äußerungen im Stile von «Ich habe sie nicht verbuddelt». Das brannte sich bei uns auch ins Gedächtnis rein.
Er hat ein ihm bekanntes einsames Haus aufgesucht, die Hausbesitzerin umgebracht. Und er hat dann Dr. G. telefonisch herbeigerufen. Und als Dr. G. dort erschien, hatte der Gabor S. bereits ein Drosselwerkzeug gefertigt und hat ihn damit überrascht und erdrosselt.
Er war ein Lügner, aber ein guter Lügner. Er log immer haarscharf an der Wahrheit vorbei.
Mit diesen zunächst unkommentierten Aussagen zu unserem heutigen Fallkomplex begrüße ich Sie zu dieser neuen Podcast-Episode von ARD Crime Time. Eine Rentnerin und ein Arzt aus Sachsen-Anhalt sowie eine Supermarktkassiererin aus der Schweiz. Drei sehr unterschiedliche Menschen, die auf nicht natürliche Weise ums Leben gekommen sind. Diese Fälle, Sie können es sich denken, hängen irgendwie zusammen. Und wie Schweizer und deutsche Ermittler gemeinsam die Fälle aufgeklärt haben, zum Teil erst viele Jahre nach der Tat, das besprechen wir diesmal im Podcast ARD Crime Time. Mein Name ist Mathis Kiesig und uns gibt es werbefrei in der ARD Audiothek und natürlich auf allen anderen Podcast-Plattformen. Mit diesem Fallkomplex intensiv beschäftigt haben sich meine MDR-Kollegen Sandro Gerber und David Kopp. Und David kann ich nun wieder einmal hier im Podcast begrüßen. Schön, dass du da bist, David.
Salü, Mathis.
Unterstützt wurdet ihr bei der Recherche von Katrin Heim und Anne Brückmann, die wir auch an dieser Stelle herzlich grüßen. Steigen wir jetzt direkt ein in diesen Fall und beginnen in der Schweiz. Dort gibt es im Juni 2007 eine Vermisstenmeldung. Wo genau geht diese Meldung ein und wie stellt sich die Situation dar?
Die Vermisstenmeldung geht ein in der Schweizer Kleinstadt Rotkreuz, das ist am Zuger See. Da verschwindet eine Frau, es ist die damals 47-jährige Maria K. Sie ist Mutter eines 9-jährigen Sohnes und lebt getrennt vom Vater. Sie arbeitet in einem Supermarkt an der Kasse und sie hat genau wie ihre Freundin Angela S., die wir getroffen haben, portugiesische Wurzeln.
Sie war sehr sympathische, nette Frau, wo jeder gern geredet und gesehen hat. Bevor sie verschwunden ist, ist sie schon getrennt von dem Mann und sie hat normal gewohnt und gearbeitet. Die hat mit dem Sohn gewohnt.
Ja, und dieser erwähnte Sohn, der ist Ende Juni 2007 übers Wochenende beim Vater. Die Mutter soll ihn dann sonntagabends abholen. Das macht sie aber nicht. Also sie kommt der Vereinbarung nicht nach und auch am nächsten Tag kommt sie nicht zur Arbeit. Der Ex-Mann, also der Vater des Sohnes, der stellt dann Vermisstenanzeige. Und eine Arbeitskollegin von Maria, die ruft bei Angela an, weil sie weiß, dass die beiden befreundet sind. Sie fragt dann Angela, ob Maria bei ihr ist.
Und ich habe gesagt, ja, ich weiß nicht, warum rufst du mir an? Und da hat sie mir gesagt, es ist schon gut. Und dann nachher am Abend bin ich nach Hause gekommen und habe ich das in Radio und Fernsehen gesehen, dass sie verschwunden ist. Und da habe ich natürlich mir gerade gemeldet und wollte wissen, was passiert ist.
Du hast die Vermisstmeldung der Schweizer Polizei mitgebracht, so heißt es bei den Eidgenossen. Und das kann ich jetzt mal kurz vorlesen. Seit Sonntag, 24. Juni 2007, wird ab ihrem Wohnort in Rotkreuz, Kanton Zug, vermisst. Doppelpunkt Maria K., Nachname von uns abgekürzt, 47 Jahre alt, circa 1,63 Meter groß, mittelschlank, kurze dunkelbraune Haare mit hellen Strähnen, braune Augen, Bekleidung unbekannt. Die vermisste Frau spricht nebst Schweizerdeutsch auch Portugiesisch. Neben der Vermisstmeldung schaut sich die Polizei nun auch gleich erstmal das Umfeld der Vermissten an. Also das Wohnumfeld, spricht mit Angehörigen, Freunden. Bringt das die Ermittlerinnen und Ermittler irgendwie weiter?
Nicht so richtig. Also in ihrer Wohnung, da gibt es keine Hinweise, dass sich Maria K. aus ihrer Umgebung irgendwie verabschieden wollte, dass sie eine Reise geplant hatte oder irgendwie aufgebrochen ist. Und wie die Polizei die Wohnung vorfindet, das beschreibt Erwin Rust, er ist Ermittler im Kanton Zug.
Die Wohnung war aufgeräumt, sauber und in der Küche befand sich eine leere Weinflasche und zwei Weingläser, die aber bereits gespült waren. Aber die Wohnung war ordentlich geräumt, aufgeräumt und verschlossen.
Ja, und auch in Gesprächen mit Kolleginnen und Freundinnen wie Angela hat Maria K. nichts erwähnt, das irgendwie auf einen Abschied hindeutet. Daher ist Angela auch gleich sehr besorgt.
Aber es kann eigentlich nicht sein, dass sie verschwunden ist. Hätte ich nicht geglaubt, dass sie würde weggehen ohne Sohn. Also freiwillig würde sie das nie machen. Darum, man könnte fast das nicht glauben.
Natürlich kann eine erwachsene Frau hingehen, wo sie will, aber auch die Ermittler sind angesichts dieser Umstände von Beginn an sehr skeptisch und sie gehen ebenfalls nicht davon aus, dass Maria K. freiwillig verschwunden ist. Staatsanwalt Roland Schwieter, der damals an den Ermittlungen beteiligt ist, erklärt warum.
Diese Frau galt als sehr pflichtbewusst, kam immer pünktlich zur Arbeit, hatte einen 9-jährigen Sohn, für den sie sehr fürsorglich auch schaute. Und jetzt verschwindet die plötzlich, nachdem sie auch nach unseren Erkenntnissen damals sowas noch nie gemacht hatte. Bedeutete für uns dann natürlich, da jetzt genauer hinzuschauen.
Primär befragten wir einmal den getrennt lebenden Ehemann. Wir befragten auch Leute am Arbeitsort, in der Nachbarschaft, ob sie irgendwas Verdächtiges gesehen hätten oder bemerkt hätten.
Eine heiße Spur ergibt sich dadurch nicht. Ein weiterer Fokus liegt auf dem Mobiltelefon von Maria K. Das ist nicht in ihrer Wohnung und die Kriminalpolizei im Kanton Zug um Ermittler Erwin Rust versucht über eine sogenannte Notsuche dann herauszufinden, wo das Telefon zuletzt ins Funknetz eingewählt war.
Das heißt, da wird der letzte im Providersystem verfügbare Antennenstandort übermittelt und dieser ergab dann, dass das Handy von Maria K. letztmals bei einem deutschen Provider eingeloggt war. Es kam allerdings kein Verbindungsaufbau zustande. Deshalb hatten wir zu diesem Zeitpunkt weder den genauen Antennenstandort auf deutschem Gebiet noch Datum und Zeit. Wir wussten einfach, dass das letzte Login bei einem deutschen Provider war, aber nicht welche Zeit und nicht wo.
Für alle, die sich in der Schweiz nicht so gut auskennen, die Stadt Zug liegt südlich von Zürich. Von Zug zur deutschen Grenze sind es auf kürzestem Wege etwa 70 Kilometer, also durchaus ein ganzes Stück entfernt. Und Ermittler Rust sagt es ja, man wusste zunächst überhaupt nicht, wo in Deutschland das Mobiltelefon von Maria K. überhaupt eingewählt war.
Das versuchen die Ermittler natürlich herauszufinden mit Hilfe der deutschen Kolleginnen und Kollegen. Aber bis die behördlichen Vorgänge da geklärt sind, das dauert etwas.
Du hast vorhin auch schon kurz die Wohnung von Maria K. angesprochen. Gibt es dort noch etwas Auffälliges, das der Kripo irgendwie weiterhelfen könnte?
Ja, wir beschrieben nichts, das irgendwie auf eine Abreise hindeutet. Also alles ist dort so, als wäre sie einfach um die Ecke gegangen, haben die Ermittler gesagt. Die Spurensicherung schaut natürlich trotzdem genau nach, sucht mit Spezialtechnik nach Blutspuren. Auch ein Leichenspürhund, ein Leichensuchhund kommt zum Einsatz, ohne Ergebnis. Aber in einem Taschenkalender, da finden die Ermittler einen Notizzettel, der ihnen weiterhilft, wie der Kripo-Beamte Erwin Rust erklärt.
Auf diesem stand ein Name und eine Anschrift und zwei Handynummern. Die Abklärungen dazu ergaben dann, dass der Name erfunden war und die Anschrift, eine Anschrift aus Schaffhausen, die existierte nicht. So haben wir dann die beiden Handynummern abgeklärt und die Schweizer Handynummer, die lautete dann auf Gabores. Und die deutsche Handynummer lautete ebenfalls auf Gabores. So hatten wir dann den richtigen Namen dieser Person.
Selbstverständlich kennen die Schweizer Ermittler hier auch den vollständigen Namen dieses Gabor S. Gegenüber den Medien wird er aber abgekürzt.
Und was auf dem Notizzettel steht, das können wir sagen, denn der Name war ja erfunden. Es ist Gabor Meier, also ein Allerweltsname, während der Name hinter S. Punkt, wir haben ihn im Rahmen unserer Recherche dann auch ausgeschrieben gelesen, das ist ein eher seltener Name mit nur einer Silbe.
Wie gehen denn die Schweizer Beamten nun mit dieser Erkenntnis um? Welche Verbindung vermuten sie zwischen Maria K. und Gabor S.? Rufen sie ihn an, um mal nachzufragen, oder weiß er, wo Maria K. sein könnte?
Also ein Anruf wäre wahrscheinlich nicht so clever, denn sie bemerken schnell, dass sie es da mit jemandem zu tun haben, einem deutschen Staatsbürger, der in Sachsen Anhalt, wo er herkommt, kein unbeschriebenes Blatt ist. Genaueres sagt uns Staatsanwalt Roland Schwieter.
Nachdem wir den Echtnamen, den Inhaber dieser beider Handynummern rausgefunden hatten, eben Gabor S., ließen wir ihn sogleich über Interpol überprüfen. Wir wollten wissen, wer ist das? Und fanden dann heraus, dass er vorbestraft war. Schwer vorbestraft, eben wegen Freiheitsberaubung und auch Sexualdelikten. Primär fiel uns natürlich auf, dass er wegen einer Freiheitsberaubung einer respektive mehrerer Prostituierten verurteilt wurde und er soll die auch zu Sexualstraftaten genötigt haben. Das Bild verdichtete sich dann in den Ermittlungen, wonach Maria K. sich tatsächlich verliebt hatte in diesen Gabor S. und sich hier auch eine Beziehung wünschte.
Zwei wichtige Punkte hat der Staatsanwalt hier angesprochen. Einmal, dass Gabor S. ein langes Vorstrafenregister hat und zum anderen, dass dieser Mann und Maria K. offenbar eine Liebesbeziehung miteinander haben oder hatten. Genau weiß man das zu diesem Zeitpunkt eben nicht, denn Maria K. ist ja verschwunden.
Und zu dem Vorstrafenregister muss man vielleicht noch dazu sagen, es ist hier nur sehr kurz zusammengefasst. In einem seiner schwersten Delikte, da hat er Prostituierte bestellt, bedroht, stundenlang gefesselt, ins Auto gesperrt und sie mehrfach sexuell missbraucht. Anschließend ließ er sie wieder gehen und wurde dann angezeigt von denen. Also unter anderem Freiheitsberaubung und Sexualdelikte. Das zeigt, dass es sich um einen sehr gefährlichen Menschen handelt. Und das Zweite, die Liebesbeziehung, darauf kommen die Ermittler auch über Zeugenaussagen. Ein erster Kontakt zwischen Gabor und Maria erfolgte über eine Flirtseite im Fernsehvideotext, im TV-Teletext. Über dieses Portal können die Nutzerinnen und Nutzer dann per SMS chatten. Das ist heute wahrscheinlich nicht mehr so in Mode. Marias Freundin Angela, die wusste von der Beziehung, denn Maria hatte ihr erzählt, dass sie jemanden kennengelernt hat.
Sie hat natürlich Freude gehabt, dass sie haben wahrscheinlich schon ein paar Mal, ich weiß nicht, geschrieben oder telefoniert. Und sie war natürlich schon froh, dass sie jemanden wieder hatte. Aber sie wusste auch, dass das vielleicht noch in einer Bekanntschaft bleibt. Sie hat einfach erzählt, dass sie jemanden kennengelernt hat und mir die Foto gezeigt. Und sie wollten erst mal abmachen. Sie hat mir schon so erzählt, so enthusiastisch, aber verliebt kann man nicht sagen. Sie haben sich ja noch nie getroffen.
Die Freundin will also nicht von der Liebesbeziehung sprechen, während die Polizei das tut. Das geht so ein bisschen auseinander. Aber auf jeden Fall bestand eine Beziehung zwischen den beiden. Und auf wen Maria da gestoßen ist, das wussten damals jedenfalls weder sie noch ihre Freundinnen. Übrigens, Gabor S., der ist Jahrgang 1971, also etwa rund 10 Jahre jünger als Maria K.
Diese Frage stellen sich jetzt vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer. Was macht denn ein Krimineller aus Sachsen-Anhalt in der Schweiz? Ist er damals im Juni 2007 schon länger dort und wohnt dort vielleicht auch? Oder ist er vielleicht nur auf der Durchreise oder zum Urlaub machen oder eben halt auch, um Maria K. zu treffen?
Also Urlaub machen eher nicht. Warum genau er die Schweiz als Ziel gewählt hat, das wissen wir nicht genau. Jedenfalls war er nicht zum Wandern oder Skifahren dort. Tatsache ist, dass in Sachsen-Anhalt noch Verfahren gegen ihn liefen und dass er sich mit seinem Vater überworfen hatte. Der Vater sprach nicht mehr mit ihm. Und dann nahm er sich ungefragt den Geländewagen des Vaters und fuhr damit in die Schweiz. Damals im Juni 2007 lebt er dann bereits einige Monate dort in der Schweiz, denn er hatte ab März 2007 über eine Vermittlungsfirma eine Anstellung als Aushilfe in einem Kfz-Betrieb. Aber ab Juni kam er dann einfach nicht mehr zur Arbeit, ohne sich zu entschuldigen oder zu kündigen. Er hatte auch eine Wohnung in der Schweiz, eine Mietwohnung in der Ostschweiz. In Altstetten war das in der Nähe von St. Gallen.
Ihr habt euch für eure Recherchen und Dreharbeiten dort in der Wohngegend auch umgeschaut, Sandro und du, und euch auch mit Nachbarn von Gabor S. unterhalten. Kannst du uns vielleicht mal kurz Eindrücke schildern, also zum einen von der Gegend und auch, wie sie Gabor S. so erlebt haben?
Also die Gegend ist jetzt keine klischeehaft reiche Schweizer Gegend. Die Menschen wohnen relativ dicht aneinander. Wand an Wand, und zwei Nachbarn von Gabor S., die konnten sich auch noch relativ gut an ihn erinnern. Er hatte demnach eine Einzimmerwohnung und war auch gar nicht oft da. Und wenn er dann mal da war, dann hat er Lärm gemacht, sagen sie, die Türen zugeschlagen und so. Und wenn man ihn mal im Treppenhaus gesehen hätte, dann habe er sehr unfreundlich gewirkt, nicht zurückgegrüßt oder sogar gesagt, dass er gar nicht gegrüßt werden möchte. Also ein komischer Typ, der noch böse geguckt hat, das waren so die Worte. Die Aussage, dass er nicht oft in der Wohnung war, die deckt sich mit den Erkenntnissen der Ermittler. Denn sie finden heraus, dass Gabor S. zeitgleich Beziehungen mit mehreren Frauen führt, nicht nur zu Maria K. Staatsanwalt Schwüter drückt das sehr, sehr sachlich aus.
Wir konnten ermitteln, dass er gleichzeitig drei Bekanntschaften pflegte, die Maria K. und zwei andere. Dass er sogar seine Anstellung hier in der Schweiz in einer mechanischen Werkstätte nicht gekündigt hat, er ging einfach nicht mehr hin, um abwechselnd sich bei diesen drei Frauen aufzuhalten, da wohnen, essen, denen Kreditkarten oder Bankkarten klauen und Geld beziehen. Das war so in etwa sein Muster.
Er war also viel unterwegs, und das erklärt dann auch, warum ihn die Nachbarn in Altstetten nur sehr selten gesehen haben. Klar, natürlich nimmt die Polizei trotzdem seine Mietwohnung unter die Lupe, findet aber keine Hinweise darauf, dass sich Maria K. jemals da aufgehalten hätte.
Wir befinden uns ja zeitlich noch im Juni, Ende Juni nun. Also Anfang Juni ist Maria K. verschwunden und nun ist es Ende Juni. In der Schweizer Kleinstadt Rotkreuz wird die 47-jährige Maria K. weiterhin vermisst und die Polizei stößt aber über zwei Telefonnummern auf einem Zettel in ihrer Wohnung auf diesen Gabor S., einen umfangreich vorbestraften Mann aus Sachsen-Anhalt. Er lebt zu dieser Zeit in der Schweiz und führt eine Beziehung mit Maria. Aber genau wie sie ist auch er für die Ermittler nicht auffindbar. Zieht die Schweizer Polizei denn auch in Erwägung, dass die beiden vielleicht frisch verliebt miteinander durchgebrannt sind und hier überhaupt keine Straftat vorliegt? Vielleicht sind sie auch in seine Heimat nach Sachsen-Anhalt zurückgegangen.
Naja, je mehr die Ermittler über Maria K. und vor allem über Gabor S. herausfinden, desto unwahrscheinlicher wird das. Klar, es gibt keine direkten Beweise, die auf ein Verbrechen hindeuten, aber Maria K. gilt bei ihren Kolleginnen als sehr pflichtbewusst und sie kommt am Montagmorgen ja einfach nicht zur Arbeit. Und noch wichtiger, sie gilt als liebevolle Mutter. Dass sie ihren Sohn nicht wieder vom getrennt lebenden Ehemann übernimmt und auch überhaupt nicht zu erreichen ist, das macht die Ermittlungsbehörden doch sehr stutzig. Dazu kommt, dass sie offenbar mit einem Mann unterwegs ist, der bereits schwere Verbrechen in Deutschland begangen hat. Und inzwischen liegen auch die Mobilfunkdaten aus Deutschland vor und der Weg der beiden wird klarer. Also wohin dieser Weg führt, das beschreibt Ermittler Erwin Rust.
Wir konnten einfach nachvollziehen, dass sich am Samstag zumindest beide noch in Rotkreuz aufgehalten haben und dann im Verlauf des Abends irgendwo in die Ostschweiz gefahren sind und dann gegen Mitternacht mutmaßlich die Grenze zu Deutschland passiert haben. Und zumindest Gabor S. muss am Sonntagmorgen kurz nach 9 in der Region Mansfeld gewesen sein.
Mansfeld, das ist in Sachsen-Anhalt in der Nähe von Halle an der Saale.
Und das ist genau die Region, aus der Gabor S. stammt. Dort hat er die vielen Straftaten aus seinem Register begangen. Und dort wurde am Sonntag, dem 24. Juni 2007, dem Tag nach Maria K.'s Verschwinden, mit ihrer Bankkarte Geld abgehoben. Das zeigen die Bankdaten. Für die Schweizer Ermittler schließt sich also langsam der Kreis, wie Staatsanwalt Roland Schwieter sagt.
Wir informierten sofort die deutschen Kollegen über unsere Feststellungen, unsere Verdachtslage, dass die Maria K. einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sein könnte und dass Gabor S. dringend verdächtigt wird. Die deutschen Kollegen konnten Gabor S. verhaften, gestützt auf einen Haftbefehl in eigener Sache. Da war noch was offen.
Das ging jetzt alles sehr, sehr schnell. Von die Ermittler wissen weder, wo Gabor S. noch Maria K. sind, hin zu Gabor S. wurde verhaftet. Deswegen nochmal Schritt für Schritt. Die Beamtinnen und Beamten in Sachsen-Anhalt wissen also sofort, um wen es hier geht und können Gabor S. dann auch schnell verhaften?
Naja, man kann es erstmal nicht anders sagen. Für die Polizei und die Staatsanwaltschaft ist Gabor S. ein alter Bekannter. Wir werfen mal einen kurzen Blick in seinen Lebenslauf. Er wurde, wie bereits erwähnt, 1971 geboren, ist aufgewachsen in einem kleinen Dorf im Mansfelder Land bei seinen Eltern, eine Region, die stark von der Landwirtschaft geprägt ist. Die Eltern waren auch in der Landwirtschaft aktiv. Und er hat in der DDR die Schule bis zur 10. Klasse besucht und danach eine Lehre als Metallfacharbeiter begonnen. Dann kam der Mauerfall und sein Zivildienst. Und darauf folgten die ersten massiven Straftaten, auf die Staatsanwalt Hendrik Weber von der Staatsanwaltschaft Halle eingeht.
Unmittelbar nach Beendigung seines Zivildienstes wurde er dann wegen Vergewaltigung zu einer 8-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Die hat er voll verbüßt, die 8 Jahre, wurde dann 2004 entlassen. Und dann folgten eigentlich in schneller Folge weitere Verurteilungen. Letztendlich, wir haben ihn in allen Verfahren jeweils psychiatrisch begutachten lassen, hat der Sachverständige festgestellt, dass bei ihm eine ganz erhebliche persönlichkeitsgebundene Bereitschaft zur Begehung von Straftaten besteht. Er hat da fast keinerlei Hemmschwelle. Das sind also Straftaten sowohl im Bereich der allgemeinen Kriminalität als auch, und das ist ja das Gravierende dann auch, die Bereitschaft zur Begehung von massivsten Gewalttaten bis hin zu Tötungsdelikten.
Als dann die Bitte um Unterstützung aus der Schweiz kommt, dürfte den deutschen Behörden also sehr schnell klar sein, dass es da um eine ernste und eilige Sache geht. Zu ihrem Glück, in Anführungszeichen, ist zu diesem Zeitpunkt ein Verfahren gegen Gabor S. offen, das wurde bereits erwähnt. Und zwar geht es da um eine gerichtliche Hauptverhandlung wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, zu der ist er nicht erschienen. Das ermöglicht dann, ihn sofort festzunehmen, ohne auf einen offiziellen Antrag aus der Schweiz warten zu müssen. Am 4. Juli 2007 wird er dann inhaftiert.
Und um Gabor S. zu inhaftieren, müssen die deutschen Beamtinnen und Beamten ihn natürlich erst einmal finden. Sie wissen, dass er in der Region Mansfeld ist. Wie gelingt ihnen das denn dann?
Dazu liegen uns jetzt keine ganz genauen Informationen vor. Die Ermittler haben es so geschildert, als ob es jetzt nicht besonders schwer war, ihn zu finden. Die Festnahme muss in der Region Mansfeld passiert sein, wo seine Eltern leben und wo er auch einige Leute kennt.
Und was ist mit Maria K.? Ist sie denn bei ihm?
Nein. Gabor S. sagt zwar, dass er sie kennt und dass er sich bei ihr in der Schweiz zu Hause aufgehalten hat. Man habe sich im Streit getrennt. Das ist so seine Aussage. Und wo sie sei, das wisse er nicht. Schnell finden die deutschen Kripo-Beamtinnen und Beamten aber Spuren von Maria K.
Spuren von Maria K., das ist natürlich ein wichtiges Zeichen, auch für die Schweizer Beamten. Was wird denn da gefunden und vor allem wo?
In der Nähe des Heimatortes von Gabor S. bei Mansfeld, da wird sein Geländewagen entdeckt. Ein Daihatsu, mit dem er offenbar die Strecke von Rotkreuz zurückgelegt hat. Und in dem Geländewagen findet die Polizei Bankkarten, Ausweise, Schlüssel und ein Mobiltelefon. Die Kripo in Halle fotografiert die Gegenstände und schickt die Fotos danach Zug zu den Kollegen. Und dort hat Ermittler Erwin Rust die Aufgabe zu prüfen, um welche Schlüssel es sich da handelt.
Die Schlüssel konnten dann zweifelsfrei Maria K. zugeordnet werden. Und zwar handelt es sich einmal um einen Trocknungsraumschlüssel an ihrem Wohnort und einmal um den Wohnungsschlüssel. Zudem war noch der Fahrradschlüssel und der Briefkastenschlüssel dabei. Und nicht zuletzt war noch ein zweiter Wohnungsschlüssel am Schlüsselbund von Gabor S., den er von ihr erhalten hat, als er sich bei ihr aufgehalten hat.
Das bringt den Verdächtigen jetzt in Bedrängnis. Welche Erklärung hat er denn dafür, dass Marias Tasche in seinem Auto lag und auch die Schlüssel zur Wohnung?
Bei den Befragungen tischt Gabor S. verschiedene Versionen auf. Zuerst sagt er, er habe Maria verlassen und die Tasche sei versehentlich bei ihm gelandet im Auto, denn Maria habe sie einfach dort liegen lassen. Das kann aber nicht stimmen, denn sie hat nachweislich mit ihrem Handy telefoniert, nachdem Gabor S. in Rotkreuz losgefahren ist und das Handy war in der Tasche. Also unwahrscheinlich. In der zweiten Version behauptet er dann, er habe die Tasche absichtlich mitgenommen, denn Maria hätte Schulden bei ihm.
Aber auch diese Version konnte wieder aufgrund der Schlüssel widerlegt werden, weil die Wohnung war abgeschlossen und das Fahrrad, mit dem sie gesehen wurde, wie sie nach Hause fuhr, konnten wir im Kellerraum feststellen, war ebenfalls verschlossen. Aber sämtliche Schlüssel befanden sich ja bei ihm, bei Gabor S.
Neben den Schlüsseln ist auch das Mobiltelefon von Maria K. in der Handtasche. Hilft das irgendwie bei den Ermittlungen weiter?
Ja, es ist zwar PIN-Code geschützt, aber mit Hilfe einer richterlichen Verfügung fordert die Schweizer Kripo beim Hersteller den PUC an, den sogenannten Personal Unblocking Key. Damit entsperren die Ermittler das Telefon und bekommen Zugriff auf die Kurznachrichten, die sich Maria und Gabor geschrieben haben.
Inwiefern ist das interessant? Sagen diese Nachrichten etwas mehr über das Verhältnis zwischen den beiden aus?
Ja, das tun sie. Der SMS-Verlauf zeigt zum Beispiel, dass sie sich Ende Mai 2007 kennengelernt haben. Und an dem Tag, an dem Maria K. letztmals lebend gesehen wurde, da schrieb sie ihm offenbar von der Arbeit aus, ja, ich komme jetzt, Kuss Maria. Und am gleichen Tag schrieb Gabor ihr, dass er ihr einen Orgasmus bescheren würde, aber auf seine Art und Weise und ob sie das auch wolle, worauf sie dann unter anderem mit Ja geantwortet hat. In dem Zusammenhang ist noch zu erwähnen, dass Gabor S. bei seiner Festnahme einen Koffer bei sich hatte, in dem unter anderem 6 Utensilien dabei waren, wie mehrere Dildos, mehrere Tuben Kleidcreme und Fesselungsmaterial. Das ist jetzt an sich noch nicht strafbar, aber mit Blick auf die Vorgeschichte des Mannes sagt es doch einiges aus.
Wie geht es denn nun nach der Festnahme von Gabor S. in Deutschland und seiner unplausiblen Aussage zum Verschwinden von Maria K. weiter? Kommt er zu diesem Fall in Untersuchungshaft?
Ja genau, in U-Haft in der JVA Halle. Dort bekommt er auch Besuch dann aus der Schweiz von Staatsanwalt Schwieter und Ermittler Rust und einem weiteren Kripo-Beamten. Die haben die Bewilligung erhalten, dass sie als Schweizer Ermittler mit dem Verdächtigen in einer deutschen JVA sprechen dürfen und wollen von ihm natürlich wissen, was ist mit Maria K. passiert.
Äußert er sich irgendwie gegenüber den Schweizer Beamten?
Er kommt erstmal aufgeregt in den Raum und gibt den Schweizern zu verstehen, dass er nicht mit ihnen reden will, sie könnten wieder gehen, woraufhin Staatsanwalt Schwieter ihm aber entgegnet.
Dass wir eben halt hier sein, um auch ihn kennenzulernen, um seine Seite der Geschichte zu erfahren, worauf er sehr schnell ruhig wurde. Und mir scheint es auch die Gelegenheit ergriff, um einmal mehr sich so zu präsentieren, wie er sich gerne präsentieren will. Also gewisse narzisstische Züge kamen da schon zum Vorschein. Er hat es genossen, denke ich. Er war jetzt im Mittelpunkt. Da kommen 3 Leute aus der Schweiz, extra wegen ihm nach Deutschland. Das hat ihm gefallen, denke ich.
Und auf die Fragen nach Maria K. sagt Gabor S. den Schweizer Ermittlern dann Folgendes.
Es gab also Äußerungen im Stile von «Ich weiß nicht, wo sie heute liegt» oder «Ich habe sie nicht verbuddelt». Das brannte sich bei uns auch ins Gedächtnis rein. Er hat auch erzählt, dass er im grenznahen Raum zu Deutschland, Schweiz, Deutschland, am Rhein, am Abend, auf dem Weg von der Schweiz zurück nach Deutschland, spazieren ging auf einer Brücke. Das führte uns eigentlich zum Entschluss, uns den Rhein einmal etwas genauer anzuschauen.
Der Rhein, bekanntlich ein sehr langer Fluss, das klingt wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, verdeutlicht aber das Problem, vor dem die Ermittler stehen.
Uns fehlte die Leiche. Wir mussten damals
leider davon ausgehen, dass Maria K. einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen war. Aber ohne Leiche ist es nur schwer, ein Tötungsdelikt nachzuweisen. Das war unser großes Dilemma. Und der Wettlauf mit der Zeit begann an sich.
Deswegen lassen die Schweizer Ermittler das mit dem Rhein nicht unversucht und an der Rheinbrücke in Diepholzau starten sie im November 2007 eine große Suchaktion, gemeinsam mit Einsatztrupps des Deutschen Roten Kreuzes. Sie vermuten, dass Gabor S. die Leiche von Maria K. an der von ihm benannten Rheinbrücke in der Nähe des Bodensees entsorgt hat.
Du hast von der Nadel im Heuhaufen gesprochen. Wie können wir uns denn nun diese Suchaktion vorstellen? Kannst du uns die Dimensionen etwas genauer erläutern?
Es geht da um ein 16 Kilometer langes Teilstück des Rheins. Dafür haben die Einsatzkräfte 4 Tage eingeplant, sind zunächst mit einem Helikopter unterwegs, dann auch mit Booten, Tauchern und Leichenspürhunden.
Wir fanden mehrere Gegenstände, an denen menschliche DNA oder menschliche Partikel anhaftete. Das war ein Tauchergurt, das war ein gebrauchtes altes Bekleidungsstück einer Frau. Aber wir fanden keine Leiche. Und wir konnten damals schon sagen, dass dieses Teilstück derart gründlich untersucht wurde, dass da keine Leiche drin ist. Wenn da mal eine war, dann war die jetzt weggespült und befand sich, wir mussten das auch befürchten, jetzt im Bodensee.
Staatsanwalt Schwüter erwähnt hier dieses Damenbekleidungsstück. Wie genau schauen sich die Ermittler das an, dass er sich da so sicher war, dass dieses Stück damit nichts zu tun hat?
Das schauen sie sich sehr genau an. Das ist so eine Art Nachthemd oder was ähnliches. Das hat die Kriminalisten sehr gefesselt, denn das war so der erste Ansatzpunkt, den sie hatten. Es war auch an einer Stelle eingerissen. Da könnte man denken, vielleicht gab es eine Verletzung an der Person. Das Kleidungsstück wird dann untersucht von Spezialisten und das ergibt, dass der Riss nicht unbedingt zum Beispiel durch ein Messer entstanden sein muss. Und auch die Größe passt nicht zu Maria K. Es ist also kein Zusammenhang zur Tat irgendwie festzustellen. Und der Staatsanwalt vermutet, dass Gabor S. die Ermittler auf eine falsche Spur führen wollte, dass er vielleicht mit dem Auto wirklich am Rhein war, eventuell um frische Luft zu schnappen und dass er befürchtete, dass ihn dort jemand gesehen hat. Und daher so die Vermutung, erwähnte er in der Vernehmung den Ort in dem Wissen, dass die Ermittler dann dort nichts finden werden.
Sie können sich, liebe Hörerinnen und Hörer, die Originalbilder der Suchaktion im Rhein übrigens auch ansehen. Und zwar in der Dokumentation von Sandro Gerber und David Kopp. Die Doku steht in der ARD-Mediathek und ein Link im Beschreibungstext dieser Podcast-Folge führt Sie direkt dorthin. Es gibt also weiter keine Leiche von Maria K., aber Gabor S. sitzt ja nun auch schon wegen anderer Vergehen in Haft. Da war ja der Haftbefehl offen und Anfang 2008 wird ihm in Halle der Prozess gemacht. Wie lautet der Vorwurf? Worum geht es jetzt eigentlich gerade bei diesem Schwerkriminellen?
Das ist ein ganzes Bündel an Dingen. Weiterhin geht es um Fahren ohne Fahrerlaubnis. Zudem hat die Polizei auf seinem Mobiltelefon kinderpornografische Bilder gefunden und in seinem Auto auch noch mehrere scharfe Waffen, an die er über Diebstähle in der Schweiz gekommen ist. Und bei einem Vorwurf, da geht es dann doch um Maria K., denn mit deren Bankkarte hat er im Raum Mansfeld versucht, Geld abzuheben, teilweise erfolgreich. Der Vorwurf hier also versuchter und vollendeter Computerbetrug. Im April 2008 wird er dann schuldig gesprochen und erhält eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 7 Monaten.
Nun kommen wir zu einem ganz entscheidenden Moment. Darauf wollen wir schon mal hinweisen an dieser Stelle. Denn man könnte jetzt denken, ein Mann, der so viel auf dem Kerbholz hat, so oft verurteilt wurde und nun wieder eine Freiheitsstrafe erhält, der wird gleich einbehalten. Dem ist aber in diesem Fall nicht so.
Ja, aus Laiensicht ist das wirklich verwunderlich. Aber es ist durchaus auch normale Praxis, dass die Ladung zum Haftantritt erst wenige Wochen nach dem Urteil erfolgt. Das hat uns Staatsanwalt Henrik Weber so erklärt. Das heißt, vor und während des Hauptverfahrens gilt zum Beispiel ein Untersuchungshaftbefehl, weil die Richter die Gefahr sehen, dass sich der Angeklagte dem Verfahren entziehen will. Und zum Zeitpunkt des Urteils nimmt das Gericht dann aber eine neue Einschätzung vor.
Und das Gericht entscheidet, besteht die Fluchtgefahr noch oder ist es zu verantworten, den Angeklagten auf freiem Fuß zu setzen, dass er dann ganz normal per Post zum Strafantritt einige Wochen später geladen wird. Bei Gabor S. war es so, dass eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 7 Monaten ausgeurteilt wurde. Er hatte zu diesem Zeitpunkt schon fast 9 Monate der Strafe verbüßt, sodass das Gericht eingeschätzt hat, es sei verantwortbar. Und deshalb wurde der Haftbefehl zum Zeitpunkt des Urteils aufgehoben und er war wieder ein freier Mann.
Wir müssen jetzt nochmal dazu sagen, um das klarzumachen, es gab kein Verfahren wegen des Verschwindens von Maria K. Es gab nur diesen Computerbetrug, um das ein bisschen mit einzubinden. Es sind ja viele andere Verfahren, weswegen er verurteilt wurde. Aber jetzt wird er eben auf freien Fuß gesetzt, obwohl die Schweizer Ermittlerinnen und Ermittler immer noch davon ausgehen, dass er mit dem Verschwinden und dem Tod von Maria K. auch etwas zu tun hat. Und warum wir das so genau beleuchten, das hat natürlich einen Grund. Denn Gabor S. nutzt nutzt die kurze Freiheit knallhart aus und wartet nicht artig, bis er den Brief mit der Haftladung bekommt und geht in die JVA, sondern was passiert stattdessen? Wir können es uns ja eigentlich schon fast denken.
Das Urteil fällt, wie gesagt, im April 2008, am 2. April. Und danach fasst Gabor S. einen höchst bösartigen Plan, den er Ende Juni 2008 dann umsetzt, also knapp 3 Monate nach dem Urteil. Die Haftladung ist inzwischen bei ihm eingetroffen. Er kommt ihr aber nicht nach. Sein Plan ist, er will flüchten und sich dazu Geld und ein Fahrzeug beschaffen. Aus der Perspektive der Ermittler läuft das dann so ab. Am 30. Juni 2008 meldet sich eine Frau aus Mansfeld bei der Polizei. Sie sagt, ihr Mann, der als Hausarzt arbeitet, sei am Abend zuvor von einem Einsatz im Bereitschaftsdienst nicht zurückgekehrt. Sie könne ihn nicht erreichen. Es stellt sich dann heraus, dass dieser Mann, Dr. Horst G., abends zu einem sehr abgelegenen Haus in der Mansfelder Waldsiedlung gerufen wurde. Übrigens während des Fußball-EM-Finales zwischen Spanien und Deutschland. Und in diesem sehr kleinen alten Haus, da lebt eine 76-jährige Rentnerin, Annemarie S. Die Polizei sieht dann dort nach und findet in dem Haus die Frau tot in ihrem Bett, offenbar erdrosselt. Die Mordkommission wird gerufen und es läuft eine umfangreiche Tatortarbeit an. Einer der ersten vor Ort ist Kriminalhauptkommissar Roland Braune. Er ist Kriminaltechniker.
Ich habe den Tatort als erster betreten und habe den sogenannten Trampelpfad gesetzt. Das heißt so, dass diejenigen, die nach mir dann weiterhin Tatortarbeit durchführen, auch nur diesen Weg betreten. Ich bin dann über den Flur in das Haus hinein. Ich wusste durch die Beamten der Schutzpolizei, dass im hinteren Bereich des Hauses dort das Opfer lag. Ich bin dort in das Schlafzimmer und habe dort die ersten Aufnahmen gefertigt. Auf dem Rückweg habe ich dann die Küchentür geöffnet. Dort lag auf dem Boden das zweite Opfer. Ich habe das Haus dann erstmal verlassen und habe dann meine Kollegen nachfolgend eingewiesen.
Dieses zweite Opfer ist der vermisste Arzt Dr. Horst G.
Genau, der ist 64 Jahre alt, Hausarzt der Rentnerin und relativ bekannt in Mansfeld. Als Hausarzt kennen ihn natürlich viele Menschen dort. Und auch er wurde offenbar erdrosselt. Das Drosselwerkzeug befindet sich noch am Hals der Leiche. Sein Auto, mit dem er zu der Rentnerin fuhr, steht allerdings nicht mehr in der Umgebung des Hauses. Am Anfang ist natürlich überhaupt nicht klar, was da passiert ist, auch wenn relativ schnell die Vermutung aufkommt, dass Gabor S. etwas damit zu tun haben könnte. Denn man weiß ja, dass er aktuell noch auf freiem Fuß ist. Einer der Ermittler vor Ort ist Kriminalhauptkommissar Rüdiger Elsner.
Anfangs hat man natürlich noch eine recht geringe Spurenlage, weil nachdem die Kriminaltechnik ihre Arbeit aufgenommen hat, ergibt sich ja gerade bei so einer Sache, wo wir von einem Doppelmord sprechen, beziehungsweise der Anfangsverdacht zu einem schweren Tötungsverbrechen vorliegt, ergeben sich eine ganze Reihe von Untersuchungen. In diesem Zusammenhang haben die Kriminaltechniker, die vor Ort gewesen sind, natürlich recht umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Und diese Spurensicherungsmaßnahmen, die bezogen sich darauf, dass man nach dactyloskopischen Spuren, also Fingerspuren gesucht hat, beziehungsweise nach DNA-Spuren gesucht hat und man letztendlich darauf oder daraus auch Aufschlüsse zu bekommen, wer der mögliche Täter sein könnte.
Abdruckspuren von Fingern gibt es jede Menge in dem Haus, etwa am Türrahmen und am Festnetztelefon.
Und bei der Auswertung dieser daktyloskopischen Spuren, wie es in der Fachsprache heißt, gibt es in diesem Fall ein besonderes Vorgehen, das sonst eher unüblich ist.
Ja, um Zeit zu sparen, werden die Spuren direkt vor Ort ausgewertet. Dazu kommt ein Fachmann des Landeskriminalamts mit einem speziell ausgestatteten Kleinbus an den Tatort und analysiert die gerade sichergestellten daktyloskopischen Spuren. Der Sachverständige vergleicht die Abdruckspur eines Fingers an der Küchentür mit dem der Polizei vorliegenden Abdruck des rechten Zeigefingers von Gabor S. Dabei findet er dann 8 individuelle Merkmale, die übereinstimmen.
Gabor S. war also in dem Haus der alten Dame, in dem nun sie und ihr Hausarzt erdrosselt liegen. Auch wenn das Geschehen nicht so genau sofort rekonstruiert werden kann, zählt die Mordkommission sicher ganz schnell 1 und 1 zusammen.
Ja, der Tatort liegt ganz in der Nähe des Elternhauses von Gabor S. Der Kriminelle ist zu diesem Zeitpunkt auf freiem Fuß. Und der 76-Jährigen, die er übrigens aus seiner Jugend auch kannte, er hat sie damals häufiger besucht, im Garten geholfen und so, der ist der körperlich total überlegen. Das sind so Punkte. Und im Nachhinein zeigt sich auch, dass er zunächst die Frau mit einem Schnürsenkel und einem Unterhemd erdrosselt hat und später dann mit ihrer Bankkarte Geld abgehoben hat. Das weitere Vorgehen, wie es später rekonstruiert wird, beschreibt Staatsanwalt Hendrik Weber.
Und er hat dann Dr. G. telefonisch herbeigerufen mit der Legende, der alten Frau ging es schlecht, er müsse geholfen werden. Und als Dr. G. dort erschien, hatte der Gabor S. bereits ein Dröselwerkzeug gefertigt und hat ihn damit überrascht und erdrosselt. Anschließend flüchtete er mit dem Fahrzeug in die Schweiz.
Das Hauptziel von Gabor S. bei diesem Doppelmord ist also das Fluchtfahrzeug. Kurz gesagt, zwei Tote für ein Auto. Und wir hatten schon angesprochen, er hätte auch direkt in der Untersuchungshaft bleiben können. Also das müssen wir an diesem Punkt vielleicht auch nochmal aus Laiensicht betonen, wie schwerwiegend die Entscheidung des Richters damals war, ihn wieder auf freien Fuß zu setzen und eben den Haftantritt erst später durchführen zu lassen. Warum ist denn jetzt klar, dass er wieder in die Schweiz will? Dort würde ihm die Polizei ja ebenfalls auch gerne nachweisen, dass er eben für das Verschwinden von Maria K. verantwortlich ist und auch eine Schweizer Staatsbürgerin vielleicht getötet hat.
Die Frage muss man sich wirklich stellen. Und man kann nur sagen, er hatte Bezugspunkte in der Schweiz. Er hat sich da wahrscheinlich sicher gefühlt. Jedenfalls informieren dann die deutschen Ermittler ihre Schweizer Kollegen und sagen ihnen, dass Gabor S. mutmaßlich einen Doppelmord begangen hat und mit einem schwarzen Mercedes auf der Flucht ist. Und die Reaktion auf Schweizer Seite, die beschreibt Staatsanwalt Schwieter.
Wir setzen sofort Fahndungsmaßnahmen in Gang. Wir hatten ihn und sein Fluchtfahrzeug, das er sich in Deutschland beschafft hatte, zur Fahndung ausgeschrieben. Ich hatte einen Haftbefehl gegen ihn erlassen und so hatten wir ein Netz ausgelegt in der Hoffnung, er würde hier reinlaufen. Denn wenn sich der Gabor S. schon in der Schweiz aufhielt, dann wollte ich ihn erneut zur Sache Maria K. befragen.
Die deutschen Behörden suchen den Flüchtigen und in der Schweiz hofft man regelrecht auf seine Einreise. Wird er denn nun gefunden und wenn ja, wo?
Also er hinterlässt Spuren an einer Autobahntankstelle in Deutschland. Da begeht er Tankbetrug und wird dabei von Überwachungskameras gefilmt. Dann reist er tatsächlich in die Schweiz ein, wird dort aber nicht gestoppt. Wahrscheinlich sind die Grenzbeamten zu diesem Zeitpunkt noch nicht informiert. Aber man weiß, dass er eingereist ist, weil die Schweiz einreisende Fahrzeuge registriert, also die Kennzeichen filmt und ausliest. Das war mir dann auch neu, wusste ich vorher nicht. Die Einreise ist also erfolgt und zwar am 30. Juni 2008, kurz vor 14 Uhr, am Grenzübergang Wittnau. Das ist in der Ostschweiz. Und dann kauft Gabor S. noch an einem Rastplatz in der Nordschweiz ein. Und hiervon gibt es auch Überwachungsaufnahmen. Er ist also eine ganze Menge unterwegs.
Und diese Aufnahmen, so wie beispielsweise auch Polizeiaufnahmen mit einer 3D-Kamera im Tathaus in Mansfeld, die können Sie sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, in der bereits erwähnten MDR-Dokumentation von Sandro Gerber und David Kopp. Die gibt es in der ARD-Mediathek und ein Link steht in unseren Shownotes. Gabor S. gelingt es nach dem mutmaßlichen Doppelmord in Mansfeld mit dem Auto eines Opfers in die Schweiz zu flüchten. Die Behörden dort wissen, dass er da ist, aber wo im Land er unterwegs ist, das wissen sie nicht so genau. Kann Gabor S. denn in der Schweiz nun untertauchen?
Kurzzeitig ja, das gelingt ihm, aber wirklich nur sehr kurz, denn zu seinem Pech und zum Glück der Polizei wird er am 1. Juli 2008, zwei Tage nach dem Doppelmord in Mansfeld, von anderen Deutschen in der Schweiz erkannt und die melden das an der Polizei.
Zufällig Leute, die ihn auch persönlich kennen oder wie erkennt man den so schnell?
Nein, persönlich kannten die ihn wohl nicht. Das sind deutsche Touristen, die im Internet von der Fahndung nach Gabor S. gelesen haben und ihn dann in einem Biergarten erkennen und diese Beobachtung eben der Polizei melden. Wir waren auch in dieser Gaststätte im Kanton Bern, also in der Westschweiz. Ich habe schon gesagt, Gabor S. hat eine ganz schöne Strecke zurückgelegt und dort haben wir mit dem Wirt gesprochen, Samuel Oberli heißt er. Der hat die Verhaftung durch ein Spezialeinsatzkommando direkt miterlebt und kann sich noch an Gabor S. erinnern, denn der hat sich einfach so an den Stammtisch gesetzt und mitdiskutiert.
Ja, er hat erzählt, er sei Landmaschinenverkäufer. Man konnte nicht darauf schließen, dass der zwei Tage vorher zwei Menschen umgebracht hatte.
An dem Abend ist dem Wirt auch noch aufgefallen, dass zwei deutsche Gäste, die sonst drei oder vier Bier trinken, nur eins getrunken haben und dann schnell wieder gegangen sind. Das waren wohl die erwähnten beiden, die Gabor S. erkannt haben. Und dann hat der Wirt noch in Erinnerung, dass sich zwei Gäste so hingesetzt haben, dass sie den Deutschen am Stammtisch gut im Blick haben. Gegen 22 Uhr ging es dann ganz schnell. Der Wirt dachte erst, es sei ein Überfall, als mehrere Personen wild angerannt kamen. Die gingen dann direkt auf den Deutschen am Stammtisch zu, kippten seinen Stuhl nach hinten, stülpten ihm einen Sack über den Kopf und fesselten ihn.
Damit ist die Flucht beendet. Der mutmaßliche Doppelmörder ist gefasst von einem Spezialeinsatzkommando. Wird er denn gleich den deutschen Behörden übergeben oder befragt ihn die Schweizer Staatsanwaltschaft wie beabsichtigt noch einmal zum Verschwinden von Maria K.?
Der Schweizer Staatsanwalt, der nutzt die Chance, auch wenn er weiß, dass die deutschen Kollegen innerhalb von Stunden um eine Auslieferung bitten werden. Sie stellen Gabor S., damit juristisch alles in Ordnung ist, ihm auch einen Verteidiger zur Seite. Und Roland Schwieter befragt Gabor S. dann zu Maria K. und der präsentiert als erstes eine neue Version.
Es war jetzt doch so, dass er mit Maria K. zusammen im Auto
ihren damaligen Wohnort in Rotkreuz verließ. Anfänglich hatte er ja gesagt, sie sei da geblieben, er sei alleine weg. Jetzt war seine Version der Ereignisse plötzlich die, er verlässt zusammen mit Maria K. deren Wohnort auf dem Weg nach Deutschland, in Richtung Deutschland. Es kommt zum Streit auf einer Schweizer Autobahn. Sie will aussteigen, sie öffnet die Türe, er macht ein unüberlegtes Fahrmanöver. Auf alle Fälle, sagt er dann, fiel sie aus dem Auto bei 130. Ich habe sie überrollt, sagt er dann. Er hätte angehalten auf der Autobahn, hätte den Tod festgestellt von Maria K., hätte sie dann in eine Decke eingewickelt, mit Spanngurten verschnürt, auf den Beifahrersitz gesetzt, fuhr damit eine Zeit lang umher, hätte nicht genau gewusst, was machen jetzt mit der Leiche und hätte sich letztlich dazu entschieden, die Leiche im Rhein zu entsorgen und sei dann nach Deutschland. Das war seine neueste Geschichte.
Staatsanwalt Schwüter sagt ihm, dass er das so nicht glauben kann, dass das rein physikalisch ja gar nicht funktionieren kann, bei 130 auf der Autobahn die Tür zu öffnen und rauszufallen.
Der wollte sich da nicht in die Enge treiben lassen. Solange es ging, gab er ausweichende Antworten. Und wenn es nicht mehr ging, dann hat er einfach geblockt. Er war ein Lügner, das merkte man, aber ein guter Lügner. Er log immer haarscharf an der Wahrheit vorbei.
Die Ermittler haben das übrigens ausprobiert später, selbst im Auto gefahren auf der Autobahn bei 130 und versucht, die Autotür zu öffnen. Das Ergebnis funktioniert nicht. Der Fahrtwind drückt die Tür also viel zu fest dran und da war sie nur einen sehr, sehr kleinen Spalt zu öffnen.
Es bleibt also dabei, ein Mordgeständnis zu Maria bekommen die Ermittler von Gabo S. nicht. Wie geht es denn dann weiter? Wird er wegen des mutmaßlichen Doppelmordes an Deutschland ausgeliefert, wie geplant?
Zuerst befragen ihn die deutschen Ermittler in der Schweiz, in der dortigen U-Haft. Sie sagen ihm, wo die Ermittlungen in Sachsen-Anhalt stehen, was man alles gegen ihn vorliegen hat. Und das ist so erdrückend, dass ihm eigentlich nichts anderes übrig bleibt als ein Geständnis. Ja, sagt er, er habe die Rentnerin und den Arzt getötet und sei mit dem Auto des Mediziners abgehauen. Die Schweizer sind ab dieser Stelle dann erst einmal Zuschauer.
Gabo S. wurde ausgeliefert nach Deutschland. Es wurde ihm da der Prozess gemacht wegen dem Doppelmord. Und wir hatten keine Leiche. Standen wieder da, wo wir vorhin schon standen.
Das wird sich, so viel sei jetzt schon mal verraten, noch ändern. Vorher schauen wir aber auf den Prozess in Sachsen-Anhalt. Dort wird Gabo S. im Februar 2009 wegen Doppelmordes angeklagt. Wie lautet am Ende das Urteil?
Das Landgericht Halle verurteilt Gabo S. wegen zweifachen Mordes in Tateinheit mit Raub zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Die Richter sehen die besondere Schwere der Schuld und ordnen auch anschließende Sicherheitsverwahrung an. Der Fall Maria K. spielt dabei überhaupt keine Rolle. Die Schweizerin wird weiterhin vermisst.
Diesmal kommt Gabo S. direkt in die JVA und hat auch wenig Aussicht, dort nach ein paar Jahren wieder rauszukommen. Und selbst wenn man noch Beweise gegen ihn im Fall Maria K. finden würde, die Höchststrafe hat er ja bereits. Dennoch, ein Jahr nach dem Doppelmordurteil gibt es eine neue Entwicklung. Welche genau?
Im Februar 2011 sind Waldarbeiter in der Nähe von Mansfeld mit ihren Kettensägen im Waldgebiet namens Wolfsgrube zugange. Da nehmen sie eine sogenannte Dickungspflege vor. Das heißt, sie sorgen dafür, dass die jungen Eichen Platz haben, schneiden Birken raus und so weiter. Und jeder Waldarbeiter ist dafür eine Baumreihe zuständig. Einer der Arbeiter ist Marcel Hensken. Ihm fällt in seiner Reihe relativ schnell etwas auf, etwas Weißes, das farblich aus dem Laub heraussticht.
Hier kommt kein Mensch freiwillig her, hier geht kein Spaziergänger freiwillig lang. Was ist natürlich schon ungewöhnlich, dass da etwas liegt. Das ist mir auch gleich von weiter Entfernung her aufgefallen in der Reihe. Und das sah so ein bisschen aus wie ein Pilz. Und da dachte ich mir zu dieser Jahreszeit, was macht ein Pilz hier im Wald? Und ja, wo ich dann ran war, habe ich meinen Fuß genommen und habe dort da davor getreten und dann kam dieser Schädel herausgekullert. Es war sehr erschreckend. Man rechnet ja mit allem, aber nicht damit. Es war schon schaurig.
Der Waldarbeiter macht dann die Motorsäge aus, zeigt seinen Kollegen die Plastiktüte und den Schädel und schaut nochmal genauer hin.
Klar, es sah kurios aus. Man hat die Zähne erkannt, diesen Oberkiefer erkannt, aber es sah am Anfang auch wie ein Kinderschädel aus, weil das so klein war. Also man konnte das gar nicht auf einen erwachsenen Menschen oder sowas beziehen. Also es war schon komisch. Und man hat ja keine anderen Knochenteile oder was im ersten Moment gehabt, sondern wirklich nur diese weiße Tüte mit dem Schädel drin.
Auf der Plastiktüte ist auch ein Firmenaufdruck zu erkennen und eine Internetadresse mit der Endung .ch, also eine Schweizer Firma. Als die Waldarbeiter das sehen, Da haben Sie schon eine leise Ahnung.
Man kannte ja diesen Fall hier in der Region. Und ich sage mal, wir sind keine Kriminalpolizisten, aber da konnte man sich vielleicht schon eins und eins zusammenreimen.
Stutzig macht sie auch, dass an einer Birke ein Seil, ein Strick festgebunden ist. Die Waldarbeiter lassen ihre Funde so, wie sie sind, und informieren die Polizei, die dann auch zügig da ist. In der Folge stoßen Kriminaltechniker rund um die Fundstelle noch auf weitere menschliche Knochen.
David, ihr habt euch von dem Waldarbeiter die Stelle auch zeigen lassen. Wie können wir uns das vorstellen? Es klang ja schon an, dass es sehr abgeschieden ist.
Das ist es auf jeden Fall. Man fährt zuerst von der Landstraße ca. 800 Meter auf einem Waldweg entlang, dann nochmal ein ganzes Stück quer, fällt ein, kein Weg außenrum, kein Pfad, also wirklich ein tiefer Wald. Diese Stelle muss man kennen, sonst kommt man da nicht einfach so hin. Und diese Birke, an der das Seil angebunden war, die war auch zumindest in Teilen noch vorhanden.
Und wie weit ist das entfernt jetzt vom Elternhaus von Gabo S. und wie weit von der Stelle, wo man damals den Geländewagen mit der Handtasche von Maria K. gefunden hat?
Diese Wolfsgrube bei Saurasen, also der Fundort der Leichenteile, der ist etwa 5 Kilometer vom Elternhaus von Gabo S. entfernt. Der Geländewagen, oder besser gesagt der seines Vaters, er hatte ihm den einfach weggenommen. Der war ebenfalls in der Nähe von Saurasen entdeckt worden. Die Suche nach der Vermissten in der Umgebung des Wagens war damals jedoch nicht erfolgreich. Also man hat schon geguckt, in der Umgebung findet man da irgendwas, aber man hat wohl nicht weit genug den Umkreis gespannt, um da Leichenteile zu finden.
Du hast schon gesagt, dass die Kriminaltechniker das Waldstück genauer unter die Lupe genommen haben und auch weitere Knochen gefunden haben. Handelt es sich dabei um die sterblichen Überreste von Maria K.?
Der Staatsanwalt veranlasst natürlich eine DNA-Untersuchung der Knochen und schon nach kurzer Zeit steht fest, dass es sich, wie vermutet, um die sterblichen Überreste von Maria K. handelt. Unklar ist allerdings, ob Maria K. in dem Wald ihr Leben verloren hat, zum Beispiel weil sie getötet wurde, oder ob nach dem Tod ihre Leiche dort einfach abgelegt wurde. Trotz dieser Unklarheit geben die Schweizer Behörden das Ermittlungsverfahren an die Staatsanwaltschaft Halle ab.
Lässt sich etwas darüber sagen, wie Maria K. ums Leben gekommen ist?
Also anhand der noch vorhandenen Knochen lässt sich eine sichere Todesursache nicht feststellen. Das ist auch bis heute offen. Staatsanwalt Weber geht von Gewalt gegen den Hals aus, aber das lässt sich eben nicht belegen.
Und gibt es jetzt irgendetwas, das die Vermutung bestätigt, dass Gabor S. für den Tod dieser Frau verantwortlich ist?
Nein, also es werden keine Spuren von ihm in dem Waldstück gefunden. Und man muss bedenken, die Liegezeit beträgt etwa 3,5 Jahre. Mögliche Spuren sind vielleicht auch einfach nicht mehr da.
Im Januar 2013 erhebt die Staatsanwaltschaft Halle Anklage gegen Gabor S. Die Schweizer sind weiterhin nur Zuschauer. Wie genau lautet denn der Vorwurf und wie ist im folgenden Prozess denn die Verteidigungsstrategie?
Die Staatsanwaltschaft wirft Gabor S. Mord vor. Er habe Maria K. an einen Baum gebunden, sie missbraucht und dann getötet, um das Sexualdelikt zu verdecken. Die Anklage stützt sich dabei vor allem auf das Seil, das an einem Baum angebunden war.
Es macht einfach keinen Sinn, eine Leiche an einen Baum anzubinden. Das ist aus meiner Sicht ein sehr starkes Indiz dafür, dass Maria K. noch gelebt hat, als sie dort am Baum angebunden wurde. Zumal wir ja auch feststellen müssen, dass dort im unmittelbaren Tatortbereich zwar Unterwäsche und ein Pullover gefunden wurde, jedoch weder ein Rock noch eine Hose noch Schuhe. Auch das ist aus meiner Sicht als starkes Indiz für ein Sexualverbrechen zu werten.
Gabor S. behauptet in dem Prozess, er habe die Leiche am Baum angebunden, weil Wildschweine sie zwar beseitigen, aber nicht aus dem Wald herausziehen sollten. Zuvor habe er mit Maria K. in der Schweiz gestritten, ihr Ohrfeigen versetzt und sie von sich gestoßen. Sie sei unglücklich über eine Anhängerkupplung gefallen und dann sofort tot gewesen. Er will also auf einen Unfall hinaus, das ist seine Strategie.
Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Punkte, einmal ein Sexualdelikt zu verdecken, also sprich dort die Verdeckung einer Straftat als Mordmotiv und auch mögliche Habgier, weil er ja auch dann noch mit der Karte eben Computerbetrug begangen hatte. Also es gab durchaus auch Mordmerkmale, die die Staatsanwaltschaft gesehen haben konnte. Am 30. September 2013 fällt dann aber das Urteil. Kommt die Staatsanwaltschaft mit ihrem Mordvorwurf durch?
Nein, diesmal wird Gabor S. verurteilt lediglich wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Das alleine würde 5 Jahre Haft bedeuten, allerdings wird das Doppelmordurteil einbezogen. Das lautete ja lebenslange Haft mit besonderer Schwere der Schuld und Sicherungsverwahrung. Also das höchstmögliche Strafmaß in Deutschland. Daher bleibt es dann eigentlich auch dabei. Staatsanwalt Henrik Weber ist weiterhin davon überzeugt, dass Gabor S. Maria K. vergewaltigt und ermordet hat.
Aber letztendlich haben wir ein rechtskräftiges Urteil. Für das Gericht ist es im Rahmen der Urteilsfindung sicher auch schwieriger. Und das Gericht ist verpflichtet, letzte Zweifel zugunsten des Angeklagten zu werten. Ich hatte diese letzten Zweifel nicht. Das Gericht hat auch an mehreren Stellen des Urteils zu erkennen gegeben, dass es seine Aussagen für recht unglaubwürdig hält. dass es sich aber doch nicht in der Lage sieht, ihn wegen Mordes zu verurteilen.
Und wie sieht das denn sein Schweizer Kollege, der ja eigentlich über so viele Jahre auch dran war und dann eben diesen Fall gar nicht zu Ende bringen konnte?
Auch Roland Schwieter ist mit dem Urteil, also Körperverletzung mit Todesfolge, nicht zufrieden. Gerade weil nichts für die Geschichte von Gabo S. spricht, mit dieser Anhängerkupplung. Nie habe jemand das Auto mit einem Anhänger gesehen. Daher sagt Schwieter, ohne drum herum zu reden:
Das ist unbefriedigend. Die Wahrheit liegt eigentlich auf dem Tisch aus Sicht des Ermittlers. Aus Sicht des Gerichtes und des Rechts ist das absolut nachvollziehbar, dass so geurteilt wurde. Da muss man auch dazu stehen. Das sind die Regeln der Strafjustiz. Wir müssen dem Täter beweisen, was er gemacht hat. Und wenn wir es nicht können, dann spricht das für ihn.
Dennoch, die in Deutschland höchstmögliche Strafe hat Gabor S. bereits für den Doppelmord in Mansfeld bekommen. Lebenslänglich mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Das sorgt dafür, dass er keine weiteren Taten begehen kann. Allerdings, 5 Jahre nach dem Urteil gibt es noch einmal eine letzte Schlagzeile in Sachen Gabor S. Welche ist das?
Im Januar 2018 teilt das Justizministerium von Sachsen-Anhalt in einer kurzen Pressemitteilung mit, dass sich in der JVA, in der Gabor S. zu diesem Zeitpunkt einsitzt, ein 46-jähriger Häftling das Leben genommen hat. Es wird nicht genau gesagt, wer, aber man kann Details und Medienberichten entnehmen, dass es sich dabei um Gabor S. handelt.
Damit ist also ausgeschlossen, dass er die genauen Umstände, die zum Tod von Maria K. geführt haben, noch preisgibt. An dieser Stelle wollen wir noch einmal an Maria K., an Horst G. und an Annemarie S. erinnern, die drei Opfer von Gabor S. Und wir haben es schon mal angesprochen, auch an dieser Stelle nochmal, vielleicht hätten 2 dieser Opfer auch vermieden werden können, wenn er eben nach dem Urteil wegen dieser verschiedenen anderen Delikte direkt in die Haft gekommen wäre und nicht erst auf freien Fuß gesetzt worden wäre. Das muss man an dieser Stelle einfach noch einmal betonen aus meiner Sicht. David, ich danke dir sehr für deine Recherchen und die Schilderungen zu diesem heutigen Fall und ich danke auch unserem Kollegen Sandro Gerber, der heute leider nicht dabei sein konnte. Euer Film zum Fall ist, wie bereits erwähnt, in der ARD-Mediathek zu finden und den Link gibt's in den Shownotes. Danke, dass du da warst, David.
Sehr gerne.
Zum Abschluss, wie üblich, noch eine Hörempfehlung aus dem Bereich True Crime der ARD. Im SWR-Podcast Die Millionendiebin steht mir Nessa im Zentrum, eine Frau, die ein gewöhnliches Leben in Deutschland führt, bis sie ihren vielleicht größten Fehler begeht und kriminell wird. Und zwar bringt sie der Mann, in den sie sich kurz zuvor verliebt hat, auf eine Idee. Sie könnte doch ihren Arbeitgeber bestehlen, eine Geldtransportfirma. Sie zieht das Ding durch und packt Geldbündel im Wert von mehr als 1 Million Euro in eine Sporttasche. Mit der Beute flieht sie mit ihrem Liebhaber erst nach Wien, dann weiter bis nach Serbien und dort bekommt sie Angst und will fliehen. SWR-Moderator Jost Schmidt hat sich von Minessa erzählen lassen, wer sie ist und warum sie den Diebstahl begangen hat. Den Podcast Die Millionendiebin gibt es unter anderem in der ARD-Audiothek. Der Link dorthin befindet sich natürlich auch in unseren Shownotes. Zum Schluss möchte ich noch 2 weitere Kollegen erwähnen. Ingo Naumann war wieder für die Produktion dieser ARD-Crimetime-Folge zuständig und der eben gehörte David Kopp hat das Konzept verfasst. Vielen Dank nochmal euch beiden. Bei Fragen und Rückmeldungen zu dieser Podcast-Folge, beispielsweise ob der zeitliche Ablauf der umfangreichen Geschehen, die wir hier geschildert haben, auch verständlich war, dazu können Sie uns sehr gerne eine Mail schreiben an crimetime@mdr.de. Die nächste Podcast-Folge von ARD Crimetime erscheint am 6. Juli mit dem Titel Tatunka Nara und die Toten im Dschungel. Und mein Kollege Felix Gebhardt erklärt schon mal, was sich dahinter verbirgt.
Tatunka Nara ist der Name eines Mannes aus Bayern. Der bezeichnet sich selbst so und er behauptet, Oberhaupt eines indigenen Volkes im brasilianischen Urwald zu sein. Ein vermeintlicher Hochstapler, der mit seiner Geschichte scharenweise Abenteurerinnen und Abenteurer aus dem Westen in seinen Bann gezogen hat. Und einige davon blieben nach der Begegnung mit Tatunka Nara für immer verschollen.
ARD Crimetime begibt sich auf Spurensuche und liefert exklusive Einblicke in die Ermittlungen auf brasilianischer und europäischer Seite. Ab 6. Juli hier bei uns im Podcast. Mathis Kiesig bedankt sich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war ARD Crimetime. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk.